Im ersten Teil zur Schuldenproblematik lateinamerikanischer Länder ging es um die Ursachen und den Umgang mit der Verschuldung. Wir haben von Zinsen und Schuldenspiralen, der Verzögerung der Schuldenkrise durch immer neue Kredite und Finanzinstrumente, dem Umschwung zur neoliberalen Wirtschaftspolitik, von Spekulationsgeschäften und verantwortungsvoller Kreditvergabe berichtet. Das Londoner Schuldenabkommen von 1953 hat gezeigt, dass selbst das Nachkriegsdeutschland eine Chance bekommen hat, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Im zweiten Teil schauen wir uns den bisher einmaligen Weg im Umgang mit Schulden an, den Ecuador eingeschlagen hat, und gehen auf aktuelle Entwicklungen ein.
Bis 2006 hat Ecuador etwa die Hälfte des Staatshaushalts für die Bezahlung von Auslandsschulden ausgegeben. Wie es zu einer Kehrtwende kam, erklärt uns Eric Toussaint, französischer Politikwissenschaftler und Mitbegründer des Komitees zur Streichung illegaler Schulden.
Quand il était ministre des Finances, Rafael Correa a dit, ce n'est pas normal.
2005 hat Correa als Finanzminister erklärt, dass es nicht normal sei, die Erdöleinnahmen für den Schuldendienst zu verwenden. Vielmehr müssten 80% der Einnahmen in die Finanzierung von Gesundheit, Bildung und die Schaffung von Arbeitsplätzen fließen. Nur 20% in den Schuldendienst. Daraufhin drohte die Weltbank mit der Einstellung von Krediten. Das war eine klare Einmischung in die ecuadorianische Innenpolitik. Correa sagte, er wolle lieber als Minister zurücktreten, um die Würde und die Interessen der Bevölkerung zu verteidigen, als sich dem Diktat der Weltbank zu unterwerfen. Das machte ihn sehr populär.
Ende 2006 wurde Rafael Correa zum Präsidenten gewählt und folgte der Forderung der Bevölkerung, eine Prüfungskommission einzurichten. Nach Jahrzehnten der blinden Rückzahlung aller Forderungen sollten die Auslandsschulden zunächst analysiert und auf ihre Legalität und Legitimität hin geprüft werden. Toussaint erklärt die Aufgaben dieser Kommission.
Moi, j'ai été une des personnes désignées par le président Correa pour faire partie de cette commission. Il y avait 18.
Ich war Teil der Prüfungskommission mit weiteren 18 Mitgliedern und 4 Vertretern staatlicher Einrichtungen. Wir sollten alle Schuldverträge von 1956 bis 2006 analysieren. Wir haben 14 Monate gearbeitet. Wir haben die Staatsanleihen, die Schulden beim IWF, der Weltbank und anderen internationalen Organisationen, die bilateralen Schulden mit Frankreich, Japan und Deutschland durchleuchtet.
Und Toussaint erklärt auch, welche Schulden als illegitim eingestuft worden sind.
Illegitime Schulden und Schulden, die im Interesse einer privilegierten Minderheit aufgenommen wurden, zum Beispiel zur Rettung von Banken, die verantwortlich sind für die Krise. Legale Schulden entsprechen dem geltenden Recht, aber auch diese können illegitim sein. Die sogenannten verabscheuungswürdigen Schulden richten sich klar gegen die Interessen der Mehrheit und die Gläubiger sind im vollen Besitz dieser Kenntnis.
Illegitime oder verabscheuungswürdige Schulden schließen einen Großteil der Kredite ein, die während der ecuadorianischen Militärdiktatur in den 1970er Jahren aufgenommen wurden. Denn mit den Krediten wurden, wie auch in anderen Ländern Lateinamerikas, Waffen finanziert, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Auch die kreditfinanzierte Kapitalflucht, der Bau von Megaprojekten und die Übernahme von Auslandsschulden privater Unternehmen durch den Staat begünstigen eine ohnehin schon privilegierte Minderheit.
Die Arbeit der Prüfungskommission führte dazu, dass Ecuador den Schuldendienst teilweise einstellte. So wurden beispielsweise Forderungen der Staatlichen Entwicklungsbank von Brasilien in Höhe von 230 Millionen US-Dollar für den Bau eines Staudamms zurückgewiesen. Ebenso wurde die Zinszahlung für zweifelhafte Finanzinstrumente eingestellt. In Rafael Correas Worten:
Queridos compatriotas, buscaremos no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda ilegal.
Liebe Mitbürger, wir werden die illegitimen Schulden, die korrupten Schulden und die illegalen Schulden nicht zurückzahlen.
Alberto Acosta, der 2007-2008 Präsident der verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors und von Januar bis Juni 2007 Minister im Kabinett Rafael Correa war, erinnert im Oktober 2019 in einem Interview mit Alassia an die damalige Aufbruchsstimmung und die darauffolgende Ernüchterung.
Wir sind ganz stolz gewesen, als die Regierung Correa diese Forderung der Zivilgesellschaft nachgegangen ist und eine Rechtsprüfungskommission geschaffen hat, um die Schuldensituation Ecuadors zu analysieren. Ja, wir haben sehr viel davon erwartet. Die Regierung konnte auch einen Teil der Schulden umstrukturieren, was für die Finanzen Ecuadors sehr gut war. Aber leider ist nicht daraus eine Lehre gezogen. Wir sollten nie mehr neue Kredite mit sehr viel Transparenz aufnehmen. Das ist leider nicht passiert.
Trotz der progressiven Ansätze steht Ecuador heute wieder vor einem riesigen Schuldenberg. Warum das so ist, erklärt Alberto Acosta.
Ecuador hat sich sehr stark in den letzten 2-3 Jahren verschuldet auf dem Finanzmarkt. Mit höheren Zinsen bis 11% oder mehr und sehr kurzfristige Zahlungsfristen. Und wiederum Ecuador, die Regierung Ecuador, hat eine Menge Erdöl im Voraus bezahlt. Das ist eine andere Form von Auslandsverschuldung. Das sind ungefähr 85% aller Erdölexporten, die schon bis Jahr 2023/2024 schon im Voraus bezahlt worden sind. In dieser Hinsicht, die ecuadorianische Wirtschaft ist stark von diesen neuen Schulden abhängig. Die Probleme liegen auch woanders, weil es keine Transparenz bei der Aufnahme dieser neuen Kredite existiert.
Die Struktur der Kredite hat sich in den letzten Jahren verändert. Es werden weniger Entwicklungskredite und mehr Kredite mit hohen Zinsen und kurzfristigen Zahlungsfristen vergeben, was die verschuldeten Länder zusätzlich belastet. Auch die Struktur der Gläubiger hat sich stark geändert. Dazu Alberto Acosta.
Was auf jeden Fall zu setzen ist, dass Ecuador nach der Schuldenumstrukturierung von 2008 und 2009 außerhalb des Finanzmarktes geraten war und konnte keine traditionellen Gläubiger zu Hilfe rufen. Darum sind die Chinesen angestiegen. China ist der Hauptgläubige Ecuador mit mehr als 8 Milliarden Dollar. Dazu kommen die im Voraus verkauften Erdöl. Die Chinesen sind dominierend in Ecuador und wie gesagt in anderen Ländern wie Venezuela und Argentinien.
Auch stehen viele lateinamerikanische Länder zunehmend bei Privatpersonen in der Kreide, die ihr Geld in Hedgefonds angelegt haben. Kommt es zu einer Zahlungsunfähigkeit, müssen sich heute nicht mehr nur die Gläubigerstaaten im Pariser Club treffen, sondern die Forderungen tausender GläubigerInnen müssen verhandelt werden. Besonders die sogenannten Gaia-Fonds boykottieren solche Verhandlungen. Gaia-Fonds bezeichnen Investoren, auch Hedgefonds, die darauf spezialisiert sind, Wertpapiere zu einem Bruchteil ihres Wertes, zum Beispiel von zahlungsunfähigen Staaten, zu kaufen. Später, wenn die Zahlungsfähigkeit wiederhergestellt ist, fordern sie den vollen Wert ein.
Bei der Umstrukturierung der Schulden nach der Argentinien-Krise 2001 hatten 93% der GläubigerInnen zahlungsverzichtend zugestimmt. Nicht so einige Hedgefonds, die vor ein US-amerikanisches Gericht zogen, um die Staatsanleihen, die sie während der Krise für 20% des Werts gekauft hatten, in vollem Umfang zurückzufordern. Das Gericht gab ihnen recht. 2016 erhielten diverse Hedgefonds, die die Verhandlungen zur Umstrukturierung der Schulden boykottiert hatten, von der Regierung Macri 9,3 Milliarden Dollar. Um dies zu vermeiden, wurden nach der Argentinien-Krise von 2001 bei Staatsanleihen Collective Action Clauses eingeführt. Stimmen mindestens 3/4 der Gläubiger den Umschuldungsplänen zu, sind diese Vereinbarungen für alle bindend. Martin Guzmán, der neue Wirtschaftsminister von Argentinien, bewertet die Collective Action Clauses im August 2020 wie folgt.
El 99% de la deuda pública en moneda extranjera bajo
99% der öffentlichen Schulden in ausländischer Währung, die unter Bedingungen ausländischen Rechts aufgenommen wurden, sind bereits umgeschuldet. Durch die Collective Action Clauses konnten wir die ursprüngliche Zustimmung dieser Gläubiger von 93,5% auf 99% erhöhen. Das bringt Argentinien heute im Vergleich zum 10. Dezember 2019 in eine deutlich gesündere und solidere Situation.
Die meisten Staatsanleihen sind heute mit diesen Klauseln des kollektiven Handelns ausgestattet. Sie sind als Reaktion auf die veränderte Gläubigerstruktur zu sehen und erleichtern die Verhandlungen bei Zahlungsunfähigkeit. Die Ursachen der Schuldenkrise berühren sie hingegen nicht. Zudem gelten die Collective Action Clauses einzig für Anleihen, nicht jedoch für gewöhnliche Kredite. So wird wahrscheinlich auch der aktuelle Aufruf der Weltbank und des IWFs, den Entwicklungsländern in Zeiten der Covid-Pandemie Schulden zu erlassen, bei dem Großteil der privaten GläubigerInnen auf taube Ohren stoßen. Die Collective Action Clauses sind somit ein nützliches Instrument für Staatsanleihen. Sie können jedoch kein rechtsstaatliches, transparentes Verfahren mit unabhängigen GutachterInnen ersetzen.